Herzlich willkommen bei
«Tichtel Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 262 mit mir und Philipp Rüegg, mit dem Florian Bodoki.
Salve.
Und dem Samuel Buchmann.
Hoi miteinander.
Wir reden heute über WeTransfer, wo möchte nicht nur Daten transferieren, sondern oder hätte gerne sie auch ausgelesen, aber das haben die Leute nicht so lässig gefunden. Dann auch um KI geht es bei der ETH, die zusammen mit der ETH in Lausanne heisst eigentlich auch ETH, einfach auf
EPFL.
Aber das heisst einfach auf Französisch das Gleiche.
Oh Gott, ja, ich muss es anschauen, ja, genau.
Aber die zwei Hochschulen,
Französisch ist
schlecht. Zwei renommierten Hochschulen in der Schweiz sind an einem eigenen KI-Modell dran. Dann sind die SRG-Zahlen sind im Sinkflug, also die höheren Zahlen wegen der UKW-Abschaltung. Und dann, wenn wir Zeit haben, reden wir eventuell noch über die neue Sony-Kamera RX1. RX1R.
RX1R3, muss man sagen.
Wir können gerade einen Block anhängen, wo es um allgemeines Naming von Sony-Produkten geht, und zwar durchs Band, auch Kopfhörer und so.
Ich glaube, da gäbe es noch ein paar Hersteller, die möchten da mitmachen mit den kompliziertesten Namen. Genau, dann im Big Screen, schon ein paar Wochen älter, läuft aber immer noch im Kino, der Final Destination Bloodlines. Destination. Ja. Und in der Spielecke The Drifter. Ja, da würde ich sagen, stürzen wir uns gerade die News.
News
aus der Tech-Welt. WeTransfer. Ich habe das Gefühl, alle, die mir amix Daten schicken, das ist zwar auch nicht so extrem wie auch schon, aber kommen sie meistens über WeTransfer. Ich glaube, selber habe ich das Gefühl, ich habe selber noch nie selber etwas dazu geladen. Ist jetzt vielleicht auch besser so. Wobei, weil jetzt ist nämlich rausgekommen, dass sie gerne mit den neuen AGBs hätten sie gerne offenbar die Daten auch anderweitig genutzt, Flo.
Mhm. Also ich muss vielleicht schnell noch zwei Sätze dazu sagen, was das genau ist für die, die das wirklich nicht wissen. Es geht wirklich darum, das ist eigentlich eine Art File-Hoster, aber er generiert dann auch einen Link zu den Daten, die du aufgeladen hast, und sendet sie weiter an den Empfänger, den du möchtest, per E-Mail. Und der kann dann das runterladen und, glaube ich, nach 30 Tagen wird es dann wieder gelöscht oder so. Und er kann auch grosse Mengen eben in relativ kurzer Zeit.
Genau, darum brauchen es mega viele. Eben für, ich habe es mit Kollegen, Podcast-Files haben sie mir über das geschickt, oder einfach wollte schnell jemandem ein grosses File schicken, lass es dir durch, schickst dem anderen den Link, kann es runterladen.
Genau, also so an dieser Stelle Shoutout wirklich an die Leute, die probieren, so 50 MB Attachments in ihre E-Mail anzuhängen. So. Gibt es immer noch. Genau, dort hat es vorgestern Update von der AGB gegeben. Man kennt das, sie haben das dann auch per E-Mail verschickt, wenn du dort einen Account gehabt hast. Und das, kein Mensch liest das. Gott sei Dank haben sie in dem Fall ein paar gemacht. Und dort ist es darum gegangen, dass sie eigentlich wollen, unbefristete, weltweite, nicht exklusive, gebührenfreie, übertragbare und unterlizenzierbare Lizenz haben für alles, was du über den Dienst verschickst. Sie haben also das wollen können einsehen und auch sich zu eigen machen. Vorgeblich zum Training von Modell für maschinelles Lernen, also LLMs, aber halt auch potenziell für andere Sachen. Das hat nämlich für einen riesen Shitstorm gesorgt. Also schon allein die Tatsache, dass WeTransfer selber in die Datei aufmachen und reinschauen kann, an dem haben sich die Leute verständlicherweise gestört, auch wenn man zugegebenermaßen sagen muss, die Wahrscheinlichkeit, dass sie das vorhaben können oder vielleicht auch gemacht haben, ist relativ gross.
Habe ich mich jetzt eben auch gefragt, genau, ob die Daten eigentlich verschlüsselt sind, aber dann offensichtlich ja nicht, oder?
Vielleicht im Transport schon, aber sicher nicht für WeTransfer selber. Habe ich das Gefühl.
Also muss ja so sein, sonst könnten sie es ja nicht trainieren, oder?
Genau. Und das hat also wirklich auf X und auf Reddit und auf all diesen ganzen Plattformen sind die Leute völlig nutters, wirklich total mental. Und das ist tatsächlich dann so weit gegangen, dass dann WeTransfer gestern dann gesagt hat, nein, ihr habt das falsch verstanden und so haben wir das gar nicht gemeint. Und es ist eigentlich nur darum gegangen, dass wir Zugriff haben, dass wir können Versand von gefährlichen, also potenziell gefährlichen oder illegalen Inhalt verhindern. Also es ist eigentlich darum gegangen, der gute alte No Child Porn in Our Service Argument, wo halt einfach wirklich nicht dagegen argumentieren kannst. Also, mal, ich will jetzt Kinderpornos verschicken, keine Ahnung. niemand hat mein gottgegebenes Recht an Kinderpornos. Jedenfalls. Und haben dann auch so vorschnell, bevor irgend das noch weitergegangen ist, dann auch so einen Passus wieder aus den AGB rausgenommen. Und dann haben sie es ein bisschen verharmlost. Und dann ist es noch weitergegangen. Und dann haben sie wieder ein bisschen und so. Und jetzt gibt es ein Update vom Update. Und jetzt ist es offenbar wieder okay. Aber, also der Image-Schaden ist halt angerichtet, oder? Also auch wenn sie jetzt dort nicht reinschauen und das Ding verkaufen und so. Es geht vor allem darum, Künstler, die halt irgendwie Designs machen, wo sie dann verschicken und offenbar auch Modeschöpfer, die so ihre Entwürfe dann mit ihrem Label und so auf diesen Weg geteilt haben, haben dann Angst gehabt, ja, dann gebe ich zu direkt, bevor wir das überhaupt schon nur gelauncht haben, gebe ich Recht an meinem Design ab und so und die können dann theoretisch Geld mit dem machen und so. Und das war offenbar dann schon auch so gewesen. Und das ist eigentlich das zweite große Ding neben Datenschutz an und für sich, wäre auch noch gewesen, Geld. Und wir kriegen dann nichts, oder?
Ja. Ja. Das ist, aber es ist schon noch krass, oder? Also das überlässt er natürlich gar nicht, oder? Also, also ich meine, klar, ich hätte jetzt auch nie sensible Daten über so einen Dienst verschickt, einfach weil... Genau, so viel wäre jetzt meine Vorsicht schon immer vorhanden.
Absolut. Also wenn ich jetzt irgendetwas mega, mega Heikles hätte, dann geht das wirklich immer noch auf einen Memory-Stick und ich drücke das dem Kollegen in die Hand. Und dann so. Oder wenn du eine NAS hast, kannst du ja einen Ordner mit einmaligem Zugriffsrecht und dann schickst du dem Kollegen einen Link und sagst, schau, wenn du den Link ankriegst, musst du die Dateien aber gerade runterladen, du kommst kein zweites Mal mehr drauf.
Okay, so extrem wäre ich nicht. Ich hätte dann einfach einen Link von meiner Cloud geschickt, wo ich einfach mehr Vertrauen habe, als einfach je eine, die nichts kostet.
Ja, je nachdem, was es halt ist.
So.
Oder? Ja.
Aber gleich, weißt du, irgendwie so Fotos und so, habe ich jetzt schon oft rumgeschickt per WeTransfer.
Ja, sicher.
Ja,
also
gut.
Und das ist ja gleich alles, ja, weißt du, ich meine, das ist gleich, wenn dann alles, das quasi für eine KI genutzt wird und trainiert wird mit dem, also fände ich jetzt auch nicht cool, ja.
Ja. Nein, absolut. Also, eben absolut. Genau, vor allem, wie es ja immer gemacht wird, dass man es einfach in so AGBs, wo man einfach weiss, dass sie eigentlich niemand liest. Ich finde immer noch, dass die Regelungen, dass man dort nicht einfach diese Regel kann vorschieben kann, dass es irgendeine andere Methode muss. Weißt du, dass das
ja, wird ja in Europa, also zumindest in der EU schon gemacht. Also es ist ja der Digital Services Act umfasst ja auch einen Passus, was heisst, hey, die AGBs müssen in allgemein verständlicher Sprache verfasst sein und auch so kurz, also wirklich so kurz, kürzer sein und vollständig sein und so weiter. Man probiert dort Gegensteuer zu geben. Aber also auf jeden Fall, für mich persönlich hat sich WeTransfer schon länger erledigt, auch wenn sie dort ja Werbung schalten und musst irgendwelche Sachen agreeen und so. Weil es gibt ja, und ich nutze jetzt das aus, zum schamlos Werbung machen, wer Infomaniac kennt, die Genfer IT-Firma, die haben ja auch einen Mail-Dienst und so weiter und die haben auch so einen Transfer-Dienst. und zwar Swiss Transfer. Und du kannst wirklich, da kannst du sogar bis zu 50 GB kannst du dort uploaden und verschicken und zwar komplett gratis. Ich glaube, das wird querfinanziert, weil sie mit ihrem K-Drive und ihrem K-Mail und K-Calendar oder wie das alles heisst, das querfinanzieren, so far zumindest.
Bin ich wirklich
lustig. Ja, ich habe immer gefragt, wie lange bleibt es kostenlos? Oder? Ja, bei WeTransfer am Anfang ist es ja auch komplett ohne Werbung und nichts und so weiter gewesen. Und dann hat sie immer ein bisschen angefangen jetzt kommt ein bisschen Werbung, musst etwas wegklicken, kannst nur noch, was sind, glaube 3 GB im Monat, das hat es am Anfang auch nicht gegeben, das ist einfach... Ich glaube, so oft wie du willst, 2 GB können. Und jetzt ist halt so das Freemium-Modell. Und du merkst schon, oder irgendwann, wenn sie halt Geld machen, wenn sie mal ihre Userbase genug hoch haben. Und ich weiss natürlich jetzt nicht, bei Swiss Transfer, ob das dann halt auch irgendwann passiert. Weil ich meine, am Schluss, das kostet ja alles Geld. Das musst du ja hosten. Yeah. Das ist Serverinfrastruktur, wo Geld kostet. Aber eben mit der Querfinanzierung vielleicht geht das irgendwie so. Aber ich finde auch, solange es gratis ist, super.
Es ist super, es ist wirklich gut. Also, abgesehen davon, dass es halt ein Schweizer Dienst ist, was mehr oder weniger berechtigt ein bisschen ein sicheres Gefühl auslöst bei mir. Eher, also man weiß ja, dass...
Ja, man weiß es nicht. Wir brauchen es.
In der Schweiz,
genau,
ja, ja, aber... Also, aber Datenschutz ist auch schon besser gewesen. Aber es ist halt auch einfach... Man muss auch sagen, sie machen es ja richtig gut. Wenn du auf swisstransfer.com gehst, du musst wirklich nichts wegklicken, du musst keine Untermenüs aufmachen, du hast einen weißen Screen mit einem grünen Plus. Du klickst auf das Plus, dein File-Browser geht auf, du wählst die Datei aus, die du verschicken willst, du sagst hinzufügen und dann gibst du deine E-Mail-Adresse als Absender ein und die Empfänger-E-Mail-Adresse und senden und fertig. Und es ladet ultra schnell auch auf. Also hängt natürlich auch ein bisschen von deiner Upload-Leistung ab, aber...
Hey, eben, meine 70-jährigen Verwandten brauchen das seit 2 Jahren oder länger, schicken sie schon die von diesen Familienfestern die Links. Und ich habe dort damals gesagt, was ist Swiss Transfer? Was sind die für Bünzlis? Da waren es der Zeit voraus gewesen.
Ja, grossartige, geile Dienst. Ja. Aber eben, dort ist also rund gegangen.
Ja.
Und es gibt auch noch sonstige. Also ich meine, ich finde, man braucht nichts anderes als Swiss Transfer, aber es gibt auch noch andere Dienste. Wo das gleiche Prinzip nach dem gleichen Prinzip funktionieren.
Ja, da haben sie sich ins eigene Fleisch geschnitten.
Ja. Sie sind halt einfach die bekanntesten gesehen und haben jetzt halt das Gefühl gehabt, ja.
Aber es ist dann immer, wie viel, also weißt du, jetzt hast du einen Skandal so ein bisschen in dieser Tech-Welt-Bubble, aber kommt das an bei der breiten Masse oder so Spruch? Ich weiß es nicht.
Das
ist jetzt noch schwierig. Also es ist jetzt in den sozialen Medien ist es jetzt schon recht rund gegangen.
Ja, okay.
Aber es ist dann halt einfach, bei WeTransfer weiss ich jetzt nicht, weil du hast halt wirklich Alternativen, die wirklich genauso einfach oder noch einfacher sind und zum Teil halt eben auch besser noch, die genau das Gleiche machen. Oder ich glaube, es gibt andere Dienste, wo du einfach sagst, der Arsch ist erdbebensicher. Es ist wirklich so, auch bei WhatsApp, oder? Das ist vor 4 Jahren mittlerweile, gell? Es war ein riesiger Skandal, aber das Problem ist, du bist halt davon abhängig, dass das andere mitziehen. Bei Swiss Transfer oder bei WeTransfer ist das nicht so.
Mhm. Voll. Aber gleich ist der Brand oder der ist halt so wichtig. Und wenn dich als so Otto-Normalverbraucher, wo dich jetzt nicht die ganze Zeit mit Technik beschäftigst, wenn dich wie mal so eingeschossen hast auf den Brand und du kennst das einfach, dann habe ich das Gefühl, braucht es. Also ja, wenn du es per Zufall gerade liest, aber dann weißt du, ist das eine Woche lang im News-Zyklus. Vielleicht bist du gerade in der Ferien oder hast du es sonst nicht gesehen, ich weiß auch nicht.
Ja, ja.
Und dann versandet das wieder und du brauchst es einfach weiter, weil das ist der Brand, den du kennst, weil sie sind halt die, ich weiß nicht, ob sie die Ersten gewesen sind, aber sicher die bekanntesten am Anfang.
Ja, auf jeden Fall.
Absolut.
Und vor allem ist es halt auch, oder es ist halt auch nicht so wahnsinnig wichtig im Alltag, oder?
Ja.
Also das ist halt nicht wie WhatsApp oder wie halt eben zum Beispiel Messaging-Dienst oder so, wo du jeden Tag, wirklich jeden, also 99% von wahrscheinlich der Weltbevölkerung benutzt das jeden Tag. Und da bei dem Ding ist das halt dann einfach, es ist halt auch einfach nicht so wichtig.
Voll.
Ja, das ist eben so. Ja gut, dann mal schauen, ob ich die nächsten Links von Swiss Transfer oder von WeTransfer bekomme. Genau, dann kommen wir zum nächsten. Hey, Samuel, kannst du dein Mix Minimum runterregeln? Ich habe das Gefühl, das ganz leicht.
Oh, Entschuldigung, ja, das kann gut sein. Ich muss es ein bisschen wegnehmen, wahrscheinlich einfach. Ich habe da ein bisschen Regler, ehrlich gesagt.
Aber so. Ja, du hast doch dort 2 Regler. Ist egal.
Ja, ich weiss, aber das sind für Kopfhörer, glaube ich. Also, da steht irgendwas mit Kopfhörer drauf.
Ja, ich habe nie gesehen, du bist irgendwie bezügelt. Hast du jetzt ein Eigenheim?
Schön wär's. Nein, ich bin da am Hausseite vom Haus von meiner Schwester. Ich muss da das Büsi hüten und füttern wochenlang. Darum habe ich doch ein anderes
Setup. Ich dachte, mit dem Chef müssen reden, ob du da plötzlich dir ein Haus leisten kannst.
Ja, ja. Seit dem, wo im Haus sitzt.
Ja, in seinem eigenen.
Genau.
Es gehört auch in der Bank.
also komm. Bilder gross verdienen.
Ja, genau. genau, unsere zweite News, die geht es auch um die KI. Bis jetzt haben die noch nicht gehört, dass sie sich trainiert mit unzurechtmässig reingeholten Daten, nämlich ETH eben, genau, und die Hochschule in Lausanne. Sie sind an einem Open-Source-LLM entwickelt und das soll auch schon gleich rauskommen. Das klingt sehr ambitioniert, Samuel.
Hey, genau. Also bis jetzt ist ja so die grossen und wichtigsten KI-Modelle, die man kennt, ChatGPT und Claude zum Beispiel von OpenAI oder Anthropic. Das sind so die, die alle brauchen. Vielleicht noch Google, Gemini. Und die haben alle eins gemeinsam, nämlich sie sind proprietär. Das heisst, sie sind komplett geschlossen. Du weisst nicht, was passiert dort drin, oder? weder die Trainingsdaten, was das ist, woher die kommen oder aus welchen Daten, dass die jetzt eine Antwort generiert und so Sachen. Das ist wie alles unter Verschluss. Und dann gibt es so halboffene Modelle, zum Beispiel das Llama von Meta oder auch DeepSeek. Und die sind Open Weight. Das heisst, du siehst, aus welchen Daten dass sie die Antworten generieren, aber du siehst immer noch nicht, mit welchen Daten dass sie trainiert worden sind und wie so die Algorithmen funktionieren. Das wäre dann Open Source. Und mit dem kommen wir zu dem Modell von der ETH und der EPFL, wo sie vor ziemlich genau einer Woche vorgestellt haben. Es ist noch nicht aus, du hast gesagt, es kommt im Sportsommer. Genau, und sie haben aber jetzt das schon angekündigt und das ist komplett Open Source. Und Open Source heisst, du siehst wirklich, also es ist alles öffentlich zugänglich, die Trainingsdaten, die Algorithmen und eben auch das Gewicht, also die, die bei den anderen auch zum Teil offen sind. Also es ist auch ein komplettes Open Source Modell, das sie vorgestellt haben und ja, es sieht recht vielversprechend aus. Also es tönt recht vielversprechend, das hat ja eben noch niemand gesehen, weil es noch nicht gut draußen ist. Aber es hat, du kannst es so an diesen Anzahl Parameter kannst du abschätzen, wie gross das so ein Modell ist. Und jetzt das von der ETH, EPFL, hat entweder 8 oder 70 Millionen Parameter. Das ist bei vielen von den LLMs ist das so, dass sie wie so in verschiedenen Grössen kommen, oder? Ja, bei Google gibt es das ja auch, die Gemini, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Eins ist halt dann fürs Handy, wo klein ist, wo du dich lokal betreiben kannst. Dann gibt es ein bisschen Grösseres und dann noch ein Grösseres.
Also wie komplett komplex die Berechnungen können sein, oder wie?
Ja, genau. Also auch, ja, voll, in dem Sinn. Und um es ein bisschen einordnen, oder? Also 8 Millionen Parameter, ich glaube, das ist so normal für so ein kleines, wo du lokal betreiben kannst. Und 70 Millionen Parameter, das ist schon relativ gross. Ist jetzt nicht auf dem Niveau von so ChatGPT oder Claude. Die haben zum Teil extrem viel. Also ich glaube, ChatGPT hat geschätzt 1,8 Billionen, also 1800 Milliarden so, Parameter. Aber dort ist es dann noch ein bisschen komplizierter, weil es sind wie dann so verschiedene Experten, sagt man. Es ist wie so ein Fachgebiet, also wie so eigene LLMs im LLM quasi sind, wo du nicht mehr zugreifen kannst. Anyway, sehr kompliziert. Es gibt immer viel größere, aber 70 Millionen ist auch schon ziemlich gut. Bin ich gar nicht mehr sicher, ob es Millionen oder Milliarden, jetzt muss ich glaube. Moment, Milliarden.
Ja, das muss, ja.
70 Milliarden, das ist wichtig. Das ist etwa auf dem Niveau von Llama 3. Das ist das neueste, oder das aktuelle von Meta. Sie haben, glaube ich, mittlerweile noch ein neues angekündigt, das dann wieder grösser wäre. Aber es ist wirklich eine solide Grösse, ein solides LLM. Und es ist nicht, die Parameter ist nicht, so, ist nicht die einzige Metrik für die Leistung von so einem LLM. Aber es kommt dann auch darauf an, wie nutzt es die, wie effizient und so weiter. Aber es ist ein Indiz, wo du sagen kannst, mehr Parameter ist grundsätzlich schon mal besser. Und also es ist wirklich respektabel und es ist mit dem auch das grösste komplett Open Source LLM, wenn ich das richtig verstanden habe, auf der Welt.
Okay.
Und ja, also es ist wirklich, also ich bin mega, wenn das jetzt so gut rauskommt, wie es tönt, eben, man weiß es halt noch nicht, weil es noch nicht da ist, aber dann ist es wirklich recht cool und ja, es ist eine schöne Überraschung. Und das Projekt ist ein Teil von der Swiss AI Initiative. Habe ich irgendwo mal darüber gelesen vor langer Zeit, aber dann wieder vergessen. Die haben es Ende 23 ins Leben gerufen und das ist eben von der ETH und der EPFL. Und das ist das grösste Open Source und Open Science Projekt von der Welt, auch wieder, wo so KI-Basismodelle entwickelt. Hat irgendwie 800 Forschende, die sich beteiligen und so. Boah. Ja, und ich finde, das ist so ein schönes Beispiel von Forschung, wo, also klar, wir zahlen das alle, oder? Steuerzahler, das ist klar, wir haben subventioniert von uns, oder? Aber du siehst, wieso, wenn das jetzt Open Source rauskommt und es ein gutes LLM gibt, wo du halt auch Kontrolle hast über Daten, du hast Transparenz, woher kommt das und so weiter, finde ich, lohnt sich das auch irgendwo durch. Also es ist so ein bisschen zum Wohle der Gesellschaft. Also von mir aus gesehen genau das, was eigentlich so Forschung, subventionierte Forschung muss liefern.
Das Geld genau, schon für was muss ausgeben, auf gut Deutsch.
Voll, ja, voll. Also finde ich auch. Und was man auch muss sagen zu dem Modell, ist, es respektiert eben auch explizit die Datenschutzrichtlinien, also sowohl die von der Schweiz als auch die von der EU. Da gibt es ja so Guidelines. Unter anderem tut es zum Beispiel beim Training, die grösseren Modelle, die haben ja mutmaßlich, sage ich jetzt mal, einfach das ganze Web abgerast und alles für ihre Trainings eingespissen. Und zwar egal, ob Webseiten, es gibt also die Crawler-Opt-Outs. Das kannst du in die Webseite hinschreiben und das ist einfach so ein, ich weiß nicht, wie das heisst, ist einfach so ein Ziel, ein Code-Ziel, glaube ich, wo musst du hinschreiben. Und im Prinzip ein Bot, wo die Webseiten crawlt, der sollte eigentlich, wenn du die Ziele drin hast, sollte das sehen und dann die Webseite eben nicht crawlen, also nicht einspeisen ins Training. Und man ist aber ziemlich sicher, dass eben OpenAI und Anthropic und all die Grossen haben das eben nicht respektiert. Also die haben dann das trotzdem einfach verarbeitet. Ja, und jetzt, das Modell der ETH macht das explizit nicht. Also die respektieren die Opt-outs für Scrolling und sie haben auch eine Studie gemacht dazu, ob das jetzt schlimm ist, oder? Ob dann mit dem halt Leistungsfähigkeit wie nicht konkurrenzfähig ist, wenn das alle anderen halt nicht respektieren. Und anscheinend, laut dieser Studie, macht es gar nicht so einen grossen Unterschied. Also das heisst wirklich, für so alltägliche Sachen hätte es praktisch keinen Performance-Nachteil, wenn du das respektierst. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht gibt es einfach genug Webseiten, die dann den gleichen Inhalt halt auch haben und das Opt-out nicht haben.
Das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen, dass einfach mega viele das doch einfach nicht drin haben, weil sie nicht checken, aus welchen Gründen auch immer. Könnte man dann sagen, ist auf eine Art immer noch nicht ganz korrekt, weil man sozusagen wie so...
Wenn es nicht verboten, alles was nicht verboten ist, ist erlaubt, oder das Prinzip.
Das ist genau, also klar kannst du sagen, die den Inhalt original produzieren, der wird halt vielleicht dann von einer anderen Webseite abgeschrieben und dann wird es einfach dort crawled und so. Aber gleich, ich glaube so...
Es ist sicher besser, es ist schon mal besser, auf jeden Fall. Und eben, es ist halt Open Source, da kann man wenigstens auch reinschauen, was sie wirklich machen.
Also ich finde auch, eben, im Vergleich eben mit den anderen Modellen ist das wirklich, also ja, denke ich, das sehr, sehr gut gemacht. Trainiert haben sie das übrigens auch in der Schweiz. Es gibt ja in Lugano gibt's das Supercomputerzentrum, das CSCS, die Abkürzung ist der italienische Name, den ich jetzt gar nicht erst anfange aussprechen. der heisst Alps, der Supercomputer, kann man auch wieder schön patriotistisch da, patriotisch sein. Und genau, das ist auch in der Schweiz saniert. Ich weiß gar nicht mehr, der hat auch ganz viele NVIDIA-GPUs verbaut. Also er ist relativ leistungsfähig. Und ja, eben, es ist jetzt halt, weil es so Open Source ist, komplett. Und es ist auch unter einer Lizenz wird das veröffentlicht, wo du es wirklich kannst gratis brauchen und auch für kommerzielle Anwendungen darfst brauchen. Es ist wie Apache 2.0. Das hat mir jetzt auch nichts gesagt, habe ich dann schnell gegoogelt, aber das ist anscheinend eine Lizenz, wo du auch kommerziell darfst das Produkt brauchen. Und das ist natürlich super interessant, oder? Weil gerade für Firmen, für Unternehmen, wo halt auch wichtig ist, dass du die komplette Kontrolle hast über die Daten, dann kannst du natürlich so ein LLM, kannst du wie die Basis nehmen, kannst du das noch selber irgendwie trainieren, so wie du es brauchst, kannst auf deinen Server laufen lassen, du hast komplette Einsicht, hast komplette Kontrolle über deine Daten und wie das funktioniert. Und das ist halt bei gewissen Anwendungen relativ wichtig. Ich habe irgendwo etwas gelesen, zum Beispiel von einer medizinischen Anwendung, oder? Wenn du jetzt, ich weiß nicht, Röntgenbilder mit dem tust analysieren, oder ich bin zu wenig vom Fach, ja. Irgendwie so stelle ich mir dort vor, oder? Aber dann ist es natürlich super, wenn du das kannst brauchen und nicht mal etwas dafür musst zahlen. Also, ja, sehr schönes Projekt. Eben kommt im Sportsommer raus. Ich schreibe dann sicher wieder etwas drüber und probiere es mal aus, wenn es da ist. Ja, das ist das.
Ja, bin
das
gespannt. Ich finde es schon noch interessant. Klar, das sind dann, das ist ja vor allem etwas, was dann auch für Firmen relevant ist und generell die KI-Modelle machen ja Geld mit Firmen, weniger mit Privatusern. Aber im Fall, wenn ich Leute höre reden und sehr oft die Jungen im Bus und so, dann hörst du nur immer ChatGPT. Ich finde es schon krass, wie sich das einfach, das ist einfach der erste gewesen, der sich etabliert hat. Und obwohl das ein saudummer Name ist, der ist einfach irgendwie geblieben. Also der hört die Leute nur immer den verwenden und nie hörst du irgendwie Gemini oder irgendeinen anderen. Das ist wirklich, die benutzen einfach den und nur den. Hat man den Eindruck? Finde ich schon verreckt. Egal, auch wenn die anderen vielleicht besser geworden sind und...
Ja, ja, also mittlerweile ist ja wirklich gerade der Cloud da von Anthropic, das ist, nimmt sich nicht mehr viel im Moment, glaube ich. Also sie sind etwa gleich auf und ich Bei Google bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber die sind alle relativ gut geworden. Das ist wirklich so. Aber ChatGPT hat einfach den Google-Effekt eigentlich, oder? Ja. Du tust etwas googeln und du tust halt jetzt ChatGPT oder Kleenex oder ich weiß auch nicht, all die.
Ja, genau,
Kleenex. Weißt du, ich meine? So die Namen, die für das ganze, die ganze Sparte. Postage, genau. Alles Zeug. Die haben das irgendwie geschafft, zum am Anfang, ja, und jetzt ist es halt in den Köpfen. Das ist natürlich ein mega Vorteil. Und da, um das jetzt wieder überholen, braucht es etwas, was wirklich viel besser wäre.
Lustigerweise ist es mir meistens völlig egal, weil ich selber mit dem aufgewachsen bin. Aber wenn ich bei irgendetwas aus irgendeinem Grund mehr Wissen habe, regt es mich tödlich auf. Ich habe zum Beispiel auch, kennt ihr die grünen Powerbanks, die du am Kiosk kannst mieten, wenn mal Not am Mann oder an der Frau ist?
Ja, ja.
Ich gehe dort immer rein und sage, ja, ich brauche das mit USB-C. iPhone oder Samsung? Ach. Und dann sage ich immer extra sage ich Oppo, weil ich einfach völlige Überforderung in den Augen. Haben wir nichts?
Das ist... Ja, ich weiß, das ist so ein Zeug, das mich aufregt. Der sagt, der Pöbel. Wie kann man einfach so mit Scheuklappen durch die Welt laufen?
Aber nein, weißt du, gut, man muss fairerweise sagen, die sind geschult worden, einmal von irgendeinem Gewackli und der hat selber keine Ahnung. Und
genau, denkst, 80% von den Telefonen sind entweder ein iPhone oder ein Samsung und darum mit dem Rest müssen wir uns nicht befassen.
Ja, weil sie halt wissen, dass das iPhone, also jetzt ist es sowieso nicht mehr so, aber bis vor noch so 2 Jahren oder hat das iPhone hat einfach einen anderen Anschluss als Samsung.
Ja, ja. Ja, ja, du. Also, dann gehen wir weiter und zwar zur SRG. Dort hat es ja das, wo ich das Gefühl hatte, hat man jahrelang gelesen, so in ein paar Monaten wieder, dass jetzt das irgendwie abgeschaltet wird und das UKW-Radio, über das wird so jetzt nicht mehr, kannst du jetzt nicht mehr hören. Und ja, das hat sich jetzt bemerkbar gemacht und zwar im Negativen.
Wir haben den richtigen Schweizer Volk, by the way.
Ja, das stimmt. Das
ist super, ja. Swiss Transfer, ETH, SRG.
Also es ist natürlich nicht unbedingt erwiesen viel, gell? Also es ist, der Verdacht drängt sich ein bisschen auf, dass der Verlust an Hörerzahlen mit dem zu tun hat, aber es ist also nicht empirisch gesichert. Also es geht darum, UKW ist für die SRG-Stationen bereits im Ende 24 Ende 25 abgeschaltet worden. Nein, was haben wir für
24,
danke. jetzt war fast rausgekommen, dass ich einen Time-Glitch habe. Und jetzt hat Mediapuls, das ist so ein recht anerkanntes Medieninstitut, hat jetzt zum ersten Mal die Reichweite und die Hörerzahlen und so etwas gemessen von allen Radiostationen in der Schweiz und hat einfach festgestellt, dass die Stationen, die eben kein UKW mehr haben, dort hat es einen recht krassen Hörerzahlen-Einbruch gegeben von eben 332'000 Hörerinnen und Hörer. Und das betrifft vor allem SRF 1 und 3 und halt ihre Pendants in der Romandie und im Tessin. So, und die privaten Radiostationen, also all die Energies, all die 24, die Zürichsees, die was weiß ich, was es da im Bernbiet gibt, noch Radio.
Das sind die, wo die jungen Leute hören, also die unter 40.
Genau. Genau. Die haben einen Zuwachs gehabt. Ein nicht unwesentlicher Zuwachs von 188'000 rund Zuhörer gegenüber dem ersten Ding im Vorjahr, also im 24. Und genau. Und jetzt kommen halt die Privatradios und sagen, hey, wir müssen ja per Verordnung Ende 26 das UKW dann auch abstellen. Beziehungsweise, sie haben gar keine Wahl, weil die Infrastruktur wird einfach lahmgelegt. Fertig, Schluss. Du kannst nichts machen als Radiostation. Und befürchten, dass das natürlich einen ähnlichen Effekt hat auf sie. Denn was insofern problematisch ist, als dass natürlich, die sind ja werbefinanziert zum einen grossen Teil. Und wie viel Werbung kostet, wird maßgeblich daran gemessen, wie gross deine Reichweite ist, deine Hörerzahlen sind. Oder? Und wenn die natürlich kleiner sind, kriegst du weniger Geld und weniger Leute wollen werben bei dir und so weiter. Und jetzt haben sie gesagt, hey, schau dir mal an, was da bei den SRG-Stationen passiert. Und das passiert dann bei uns auch, und UKW und tralala und so. Das Ding ist ein bisschen, wir haben eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, eine Erhebung hat ergeben, bevor wir jetzt, das hat man ja eigentlich schon 2020 wollen abstellen und dann ist es noch dreimal verschoben worden. Eine Erhebung hat ergeben, vor der Abschaltung, dass 7% nur noch rein UKW-Radio hören. Alle anderen sind entweder Hybrid, das heisst, benutzen DAB Plus und UKW oder sogar nur noch DAB Plus. Und darum hat, und das SRG sagt, ja, das ist jetzt ist immer noch so ein bisschen im Rahmen vom Erwartbaren, man findet das jetzt nicht so tragisch, etc. und bla bla. Und dann ist so ein bisschen der Verdacht aufgekommen, hey, die Hybrid-Hörer, die sind wahrscheinlich im Auto, haben sie UKW, die haben keine DAB-Anlage. Und im Auto Radio hören ist halt ein Thing. Und jetzt vermutet man, dass es ein bisschen dort liegt. Aber dann heisst es dann wieder, hey, also seit 2013 werden gar keine Anlagen mehr verbaut, die keine DAB haben in den Autos. Und das kann es irgendwie auch nicht. Wie viel Prozent der Schweizer haben schon Karren, die wirklich älter ist als irgendwie 12 Jahre?
Ja. Hey, ich glaube, aber siehst du, also für mich geht das sowieso auf. Es ist genau, das sind genau die. Weil es ist mein Vater, oder? Hat er das auch vor einem Jahr, oder weiß auch nicht, hat er eben gesagt, das geht jetzt nicht mehr in seinem Karren. Und ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist. So uralt ist der Karren auch nicht. Mhm. Aber genau. Mhm. Aber er hat jetzt einfach über das Handy. Hat er einfach gemerkt, er kann das Telefon, ist ja verbunden. Genau. Und jetzt lässt er es einfach über das, oder?
Ja, genau.
Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt halt im Moment, dass einfach viele, die jetzt das SRG nicht mehr haben können, hören, die sind halt dann einfach umgesprungen auf die Privaten, weil, ja, ich glaube, viele...
Der Punkt ist, es ist, den meisten Leuten ist es ja wurscht egal.
Hauptsächlich, es läuft
etwas. Es muss Musik kommen und es muss Verkehrsmeldungen kommen. Und das ist beides der Fall, für das brauchst du halt das SRG nicht. Oder für das kannst du bei irgendeinem Puper-Radio hören. Der einzige Unterschied ist halt einfach, du hast Werbung. Aber ich glaube, gerade im Autofahren geht es, also ich meine, ich fahre ja selber nicht Auto, wie ihr wisst, aber ich glaube, da geht es hauptsächlich einfach um White Noise ein bisschen. Oder?
Hey, das will ich jetzt schon nicht sagen. Also,
ich sehe es auch so.
Aber sonst, wenn es der ernsthaft darum geht, Musik zu hören.
Ja, dann haust du das Handy an, ja.
Ja, also wirklich, ich meine, so. Radiosound, also nein.
Hey, Verkehrsmeldungen, sind die wirklich immer noch so wichtig für die Leute? Weil ich meine, wenn du irgendwo hinfährst, dann stellst du halt einfach ein Navi ein. Das sagt
ich glaube schon immer weniger. Aber ich glaube schon, also was.
Aber
ich
würde
jetzt nicht sagen, dass irgendetwas muss laufen. Also ich bin. Also vorhin, als ich noch Radio Plus im Auto habe ich schon gefunden, hey, es ist mir recht wichtig gewesen, was für eins es ist. Auch, weißt du, hast ja dann gleich so alle halbe Stunde oder so, kommen halt auch News und Zeug und Sachen. Wenn die besser gemacht ist, das ist für mich jetzt schon mehr wert gewesen.
Ja, ja.
Also ich habe schon lieber schnell SRG gehört.
Und bei Google Maps und so, ich meine, du siehst die Staus schon, aber du musst natürlich schauen, oder? Und wenn du in Bern abfährst und an den Flughafen willst, dann wäre es wichtig, dass du schon vor der Ausfahrt herkriegen weißt, dass es dann im Westring oben staut oder im Gubber ist oder was auch immer, dass du dort in Dings schon auf die Landstrecke kannst. Weil nachher bist du auf der Autobahn und dann sagt der Google, ist übrigens Stau. Ja, danke. Was will ich mit dem? Weißt du so. Und darum, ich denke, das ist...
Navigiert dich ja schon vorher, oder würde ich sagen, es hätte Stau.
Ja, gut, okay.
Aber es ist schon... Wir gar nicht über philosophieren. Es gibt viele Leute, die noch Radio hören im Auto.
Es zeigt es ja, oder? Ich meine, ich höre meiner Lehre nicht im Radio, wo irgendwie das einfach dort gelaufen ist.
Ich höre schon lange nicht im Radio, obwohl ich selbst im Radio geschafft habe.
Aber
eine Zeit. Aber das ist jetzt mal das. Aber der Punkt ist eben, also sogar die Fernmeldekommission vom Nationalrat hat jetzt über eine Motion abgestimmt, dass das wirklich tatsächlich vielleicht nochmal verschoben wird. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist minimal, weil die Verordnung ist verabschiedet. Es ist gesetzlich festgehalten in der Verordnung über die Nutzung des Frequenzspektrums, Artikel 63 Absatz 2. Das Ding wird im Dezember 26 abgeschaltet und es steht dort schon drin und die Wahrscheinlichkeit, dass das nochmal umgestossen
wird. Hey, ohne einen Riesenfass aufzumachen, aber wieso ist es eigentlich abgestellt worden? Kann man das kurz erklären?
Du hast halt einfach enorme Infrastrukturkosten.
Ah, okay.
Also mainly.
Hast du
das? Okay. Also es ist, für jedes Jahr sparst 15 Millionen Franken. Jetzt schon. Weil es nur das SRG macht.
Oder? Und das ist wer? Also wer gut, beim SRG nehme ich an, Also wer zahlt das genau?
Das ist der Steuerzahler.
Also das ist wirklich, das ist allgemeine Infrastruktur, das ist nicht irgendwie von der Radius.
Ja, okay, dann abschalten.
Okay. Und, ja, genau. Und du hast halt, es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, aber der DAB hat halt so seine technologischen Tücken und so. Hm. Da bin ich ein bisschen zu wenig drin. Aber ja, es ist wirklich vor allem ja, Geldersparnis. Ja. Und auch die Wartung. Ich glaube, die Anlagen sind sehr anfällig auf irgendwie Reparatur.
Aber und eben, ich meine, mein Vater geht gegen die 80 zu und er hat es auch geschafft. Dann habe ich,
ja, geschafft. Ja, meine ist 80 und hat DAB in seinem Karren und in seiner Küche und in seinem weiß nicht was.
Das ja, aber vor allem frage ich mich, weißt du, irgendwann schaltet man sich wahrscheinlich eh ab. Weil es ist so, du kannst jetzt nochmal rauszögern, nochmal ein Jahr oder nochmal ein Jahr, aber es ist so,
hey, vor allem,
irgendwann musst du den Cut mal machen.
Absolut. Und es sind ja jetzt noch anderthalb Jahre, oder?
Ja.
Also.
Ja, gut. Du, wir werden jetzt vermutlich nochmal ein letztes ein Lied drauf singen, wenn es endgültig fertig ist.
Ja, ich habe es schon eingetragen bei uns im Artikelplan.
Sehr gut. Kannst du mal den Text dir ausdenken. Dann komm, ich glaube, wir haben ja eigentlich noch kurz Zeit. Die neue Sony-Kamera RX1R3. Samuel, sag doch mal. Ja, das ist ja Nachfolgerin von, weil R1 ist mir auch ein Begriff. Aber von denen habe ich schon lange nicht mehr gehört.
Also RX1, R2 hat es natürlich auch schon gegeben und 1 hat es auch schon gegeben. Also es ist eine Nachfolgerin, die dritte quasi, ja. Das ist so eine Luxus-Kompakt-Kamera und also die ist ein bisschen spannend, weil, also spannend, die ist jetzt völlig aus dem Nichts gekommen. Normalerweise hast du bei all diesen Sony-Kameras, da gibt es so Gerüchteseiten und da liegt immer irgendetwas und so und jemand weiss etwas. Und da ist es jetzt überhaupt nicht so gewesen. Das ist nicht, ich glaube, nicht einmal Sony-Vertreter selber haben das dann gewusst vorher und darum gibt es wahrscheinlich auch keine Leaks. Ich weiss es nicht, wie das damals funktioniert. Auf jeden Fall. Aus dem völligen Nichts haben sie die angekündigt, so Secret Launch nennt man das. Und also was ist es? Es ist so eine Premium-Kompakt-Kamera. Sie hat einen Vollformat-Sensor, also wirklich einen grossen Sensor, wie die normalen grossen Kameras auch.
Ach, krass.
Ist aber sehr kompakt und hat halt so ein fix verbautes Objektiv. Ja, Leute, die sich in der Kamerawelt ein bisschen auskennen, die werden da sich erinnert fühlen an die Leica Q3 zum Beispiel. Die hat sehr ein ähnliches Konzept. Oder Fujifilm hat jetzt letztens auch so eine rausgebracht mit einem noch grösseren Sensor, Mittelformat-Sensor. Die heisst, GFX100 RF heisst diese. Und die, wo wahrscheinlich die meisten Leute kennen, ist die kleine Fujifilm, die X100-Serie. Die aktuelle ist X106. Das ist so die Hipster-Kamera, die hat ja auf Instagram mega der Hype immer wieder gewesen. Das ist so ein überall ausverkauft gewesen, der Vorgänger. Der Simon ist also Fan zum Beispiel von der. Das ist so das Konzept, oder? Relativ kleine Kamera, doch ein ziemlich grosser Sensor, gute Bildqualität und dafür halt einfach ein fix verbautes Objektiv, simple Bedienung, meistens auch so ein bisschen ein Retro-Look, das halt eben so ein bisschen hipsterig aussieht. Ich sage jetzt, das ist
ein bisschen respektierlich, aber ich finde es schön. Simon. Das ist
absichtlich. Ja. Bei der Sony ist es gar nicht mal so fest auf den Look ausgeleitet, aber schon auch ein bisschen. Und ich finde es durchaus auch schön. Also ich sehe den Reiz absolut. So, jetzt hat Sony offenbar gefunden, wir springen auch noch auf den Zug auf. Oder wieder mal, weil die letzte von dieser Serie, die ist 10 Jahre alt, also die RX1R2, die hat es vor 10 Jahren gegeben. Und es hat sich schon Sachen verändert, aber dann eben ein paar leider auch nicht. Also den Sensor haben sie jetzt einfach aus einer anderen Kamera genommen, nämlich aus der Alpha 7R5. Das ist der mit 61 Megapixel, also sehr, sehr viel Auflösung. Und weißt, die haben ja immer so ein Sammelsurium von Bauteilen, die sie halt können. So, jetzt haben wir noch da den Sensor und das Gehäuse und dann das ein bisschen zusammenmischen. Das ist jetzt auch da passiert. Und das Objektiv haben sie vom Vorgänger immer noch übernommen. Das ist so ein 35 mm mit Blende 2. Das ist relativ lichtstark, aber ist jetzt halt nicht mehr das neueste Objektiv. Das ist schon vor 10 Jahren nämlich nicht mehr neu gewesen. Das ist dann auch so ein Kritikpunkt bei vielen, dass man halt sagt, hey, jetzt hätte er doch wenigstens können noch ein bisschen bessere, neuere Optik entwickeln, weil da ist ein bisschen etwas vorwärts gegangen, dann hättest du vielleicht ein bisschen lichtstärker machen oder noch kleiner oder vielleicht auch ein bisschen schneller zum Fokussieren. Weil sonst die restliche Technik, die innen dran ist, also Chip und eben Sensor und so weiter, das kommt alles aus aktueller Hardware. Das sind die aktuellsten Chips, eben ein aktueller Sensor. das ist alles relativ schnell und dann bist du wahrscheinlich vom Objektiv, das limitiert dann sicher auch ein bisschen die Autofokusgeschwindigkeit auch. Das ist der erste Nachteil. Der zweite, sie hat keinen Bildstabilisator, immer noch nicht. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten am meisten stören wird, sage ich jetzt mal. Weil halt heutzutage bist du das schon gewöhnt, oder Bildstabilisator, dass du, wenn du ein bisschen längere Verschlusszeiten hast, dass du nicht einfach alles verwackelt. Und gerade bei so einer höheren Auflösung, dort siehst du es halt dann auch, wenn du mal wirklich anzoomst oder wenn du das irgendwie reinkroppst, dann siehst du jede Verwackelung ziemlich gut. Und das ist so eine Entscheidung, oder wir müssen immer ein bisschen abwägen, okay, wir wollen dann möglichst kompakte Kamera machen. Und dann hast du halt so die Abwägung, okay, machen wir sie jetzt nochmal ein bisschen kompakter, nochmal ein bisschen leichter. Oder bauen wir einen Stabi, weil das ist klar, das ist mechanisch Style, du musst den Sensor können beweglich lagern, das braucht Platz, das braucht Gewicht. Und da haben sie jetzt halt gefunden, offenbar, hey, also ich weiß nicht, entweder war es halt eine Kostenfrage gewesen, oder es war wirklich die Abwägung gewesen, wir wollen sie einfach so klein wie möglich machen.
Hey, aber ich meine, die kostet ja ein Gewehr oder etwa drei Gewehr, oder?
Drei Gewehr, das habe ich gar nicht gesagt. Also es ist wirklich eine Luxus-Kompaktkamera, sie kostet 4'200 Franken. Das ist viel, aber da muss ich jetzt ein bisschen relativieren. Es ist viel, aber wenn du so in die Klasse dann so ein bisschen reingehst, dann kosten die anderen eben auch so viel. Also die Leica Q3 ist noch teurer zum Beispiel. Die kostet 6'250 Franken. Ist aber halt dann auch noch Leica. Das ist wieder das Luxus, die Luxusmarke.
Und hat einen Stabilisator drin im Jahr.
Und hat einen Stabilisator drin. Ist dafür aber auch grösser. Also ja, schwer. Aber ich würde auch sagen, ist rein mechanisch ist wahrscheinlich ein bisschen die bessere Kamera, hätte ich jetzt behauptet. Und die andere Möglichkeit, wie kannst du den Preis rechtfertigen, ist, dass du sagst, du schaust mal, was die gleiche Technik in anderen Sony-Kameras reinkostet. Da gibt es zum Beispiel den Alpha 7C R, die ist auch so eine kleine Kompaktkamera, also eine kleine Spiegelreflex. Hi, kann ich echt reden? Spiegellose Kamera ist mittlerweile. Eine kleine Systemkamera mit Wechselobjektiv aber. Und die hat echt ziemlich genau die Technik drin, also der gleiche Sensor, gleiches Autofokussystem und so weiter. Die kostet 2'500 Franken im Moment. Also einiges günstiger, hat aber kein Objektiv. Jetzt kannst du noch das Objektiv dazu rechnen, dann landest du vielleicht bei 3,5 oder irgendwie so. Aber also immer noch günstiger als die. Und die haben auch einen Bildstabilisator. Aber du kommst so ein bisschen in die Nähe, oder? Von dem, wo du sagst, okay, der Sensor, die Technik, das kostet halt einfach ein bisschen etwas. Aber man muss schon sagen, also Sony ist jetzt da recht steil reingegangen und ich habe halt schon das Gefühl, sie haben einfach gesehen, wie viel das Leica heuscht für die Q3. Und sie wissen genau, die Kundschaft, die diese Kamera kauft, deren ist das wahrscheinlich nicht so wichtig. Ob jetzt die Kamera 500 mehr oder weniger kostet, das ist dann egal. Weißt
du? Ja, das ist schon geil. Hey Flo, hast du noch eine Kamera?
Ich habe der Michel irgendein uraltes Teil mal abgekauft, ja. Okay. Wo ich sehr, sehr selten benutze.
Ich glaube, manchmal wäre es schon witzig, aber ich wirklich so selten.
Ich brauche einfach so selten. Ich finde das Konzept von denen finde ich aber schon noch geil. Also, du hast halt eine mega gute Bildqualität und sie ist wirklich klein. Also jetzt gerade, das habe ich nicht gesagt, wie klein das die ist, spezifisch. Die ist nur ein halbes Kilo schwer. Das ist wirklich, wirklich wenig.
Man kann auch ZK1, kommt man in den Sinn, aber das ist halt...
Ah ja, genau. Ja. Also die ist echt genau, man kann es fast vergleichen, die ist etwa so gross wie die Fujifilm, die kleine, die X100. Hat aber einfach nur den grösseren Sensor. Also das ist schon cool.
Du kannst sie testen und dann ich tue sie dann bei mir lagern.
Super, so machen wir es.
Und mach sie nicht so
viel Platz wegnehmen.
Alle zwei Monate mache ich mal ein Produktfoto von irgendetwas, was ich auch mit dem Handy können machen.
Ja, genau. Ja, nein, so in den Ferien finde ich ist das geil. Also,
logisch, ja.
Wenn du halt nicht willst, die gross mitschleichen, aber ein bisschen mehr als Handy, dann der Domi hat doch auch ein X100 gekauft. Oder nein, Rico hat er gekauft für seine Japan-Trip da. Das ist das gleiche Konzept. Der ist noch ein bisschen kleiner.
Hätte er sicher niemand
gebraucht. Das ist natürlich etwas, wo man, okay, wenn du natürlich so eine Once-in-a-Lifetime-Trip machst, finde ich das völlig easy. Sonst, jeder halt, wie es ihm gefällt. Oder ich, wenn ich in die Ferien gehe und ich weiß nicht, es wird jetzt nicht super scenic oder so. Alter, was mache ich? Weißt du, ich mache Fotos mit meinem Handy, um es auf Social Media zu teilen. Punkt.
Gut, so. Du bist absolut am Aussehen und
ja. Aber ich repräsentiere vermutlich einen relativ grossen Teil von der Bevölkerung. Ja,
das stimmt. Aber jetzt haben wir schon aufgehört zu hören, bei jedem Preis über 1'000 Franken, sind wir mal ehrlich. Also,
Ich habe aufgehört zu hören bei jedem Begriff, der nicht Handykamera ist. Ja, ich will das ja gar nicht in Frage stellen. Ich finde es auch technisch sehr faszinierend nach wie vor. Und ich finde es auch geil zum Anschauen. Ich finde auch deine Bilder geil zum Anschauen. Schon auch die Produktshots und so. Einfach allein der Aufwand.
Ja gut, wenn ich da unsere Island-Bilder vergleiche, dort habe ich auch eine gute Kamera dabei, kann meine sehen, trotzdem scheiße aus, siehst, das hat auch nicht gebracht, nicht das Handy mit.
Ja, aber wenn du so auf Island gehst, so die Naturbilder, so, dort sehe ich es absolut, aber so Urs und Franzi, wo auf Malle gehen, so.
Ja, haben wir schon ein paar Mal darüber geredet. Es kommt halt immer darauf an, mit welchem Ziel gehst oder mit welchem Ziel machst du Fotos. Dann machst du es einfach für Erinnerung. Dann kannst du dich mit dem Handy machen.
Ich will die Kübel an Erbrochenem vor dem Bierkönig hoch aufgelöst auf Pinterest.
Das Erbrochene von deiner Katze, in deiner Wohnung rumliegt, das könntest du doch schön fotografieren. Du
in Szene da bin ich jetzt schon reingestanden. Das ist jetzt nicht mehr, das ist jetzt kein schönes Hüffeli mehr. Das ist jetzt schon verteilt.
Sehr gut.
Und
Ein schönes Kunstwerk.
Ich musste verhindern, dass der Staubsaugerroboter noch drüber fährt und es noch ein bisschen mehr verteilt in der Wohnung.
Sehr schön.
Das hat es auch schon gegeben.
Das klingt wie der Anfang von so einer komischen Todesszene, die nachher mega eskaliert, wie sie in meinem nächsten Tipp nämlich hat. Darum gehen wir jetzt eins weiter im Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Ich habe nämlich Final Destination Bloodlines gesehen. Und wer jemals einen Final Destination Film gesehen hat, der weiß, dort ist das, die Todesszene dort natürlich oft so dominomässig.
Was meinst du, ich würde jetzt so aus dem Katzenerbrochenen ausrutschen und dann irgendwie etwas abziehen, wo
man sein Kettchen in den Ventilator einhängen und dann, und dann irgendwie das Katzenfutter stehen und die Katze wird ihn aufessen. Irgendwie so.
Beide sind zwei.
Ich finde es eh lustig, es ist mal wieder Zeit von so Remakes. Dort ist schon der letzte, habe ich es jetzt hier nicht aufgeschrieben, aber ich glaube 14 Jahre her oder irgendwie so, ich glaube in meinem Text habe ich es drin. Sehr lang her, seit dem letzten, und das ist jetzt der 6., glaube ich, oder der 7., lass mich nochmal nachschauen, es ist der 6. von diesen Final Destinations, genau, 2011 ist der letzte gelaufen. Und ihr habt sicher auch schon mal einen von denen gesehen, oder?
Ja, ich glaube, ich fall fast alle.
Aber hey, so was als Kind irgendwie einen, glaube ich.
Hast du einen gesehen, hast du alle gesehen.
11 ist der letzte gekommen?
Ja.
Ah, oh, krass, okay.
Und genau, also wer es nicht kennt, die haben alle den gleichen Plot. Und es geht darum, jemand hätte eigentlich irgendeinen Unfall, aber aus irgendwelchen Gründen sozusagen entweicht er am Tod, kommt er davon und stirbt eben nicht, aber der Tod... Der lässt sich da nicht übertölpeln und der holt dich dann eben trotzdem ein. Also, es ist fast wie personifizierter Tod. Du siehst ihn zwar nie, aber ich habe immer witzig gefunden an diesen Filmen. Sie sind auf eine Art immer unheimlich, ein bisschen, obwohl es gibt keine Person. Es ist so, ich habe das immer faszinierend gefunden, dass man so ein bisschen Angst schafft vor etwas, was ja gleich nicht ist. Es passiert dann einfach immer so komische Zufälle, die dann gleich zum Tod führen und meistens am Schluss holt es dann eben trotzdem alle ein, die am Tod entschlüpft sind. Und das ist das eine. Und das zweite sind die Kills auf einer Art, sind immer sehr originell gewesen. Eine von der bekanntesten Szenen ist gewesen, die Massenkarambolage auf einer Autobahn, wo wirklich, die nimmt kein Ende. Die letzte jetzt mit irgendwo auf TikTok reingespielt. Die ist ja wirklich brutal. Die geht, ich habe das Gefühl, Minuten lang und dann Baumstämme und dann hauen die Leute weg. Und das ist immer mega explizit. Und wenn du das gut gefunden hast, dann wirst du auch das gut finden, Final Destination Bloodlines, weil hat so originelle Kills wieder und du schaust einfach da für absurde Sachen. Es fängt an in den 60ern irgendwie, in so einem, hat mega so ein fancy Restaurant, weißt du, wie von so einem, sieht doch aus wie der in Seattle, die haben doch den Seattle Spike, weißt du, den Turm. Es sieht ein bisschen aus wie der. Und der ist irgendwie, was kann ich nicht, 100, 200 Meter hoch und dann oben dran wie so ein UFO-mässig ist das Restaurant mit so Glasboden. Du weißt schon, das kommt nicht gut. Mm. Und sie kommen dort rauf und ja, und dann fängt es schon mal an mit etwa 50 Leuten, die irgendwie auf detaillierte und brutale Weise sterben. Und dann, also das schon mal, es fängt schon mal sehr stark an. Und dann geht es in die heutige Zeit und dort spielt, kommt dann, ich weiß gar nicht, wie die Spielerin heißt, ich habe die eh alle nicht gekannt, aber sie hat in The Flash mitgespielt, Caitlin Santa Juana, oder? Ich glaube, heisst sie. Und sie hat immer so einen Albtraum von dieser Szene, von dem Moment in den 60ern. Und es kommt dann irgendwie raus, warum sie das hat und dass dann eben das gar nicht passiert ist. Oder? All die Morde dort.
Okay.
Und, aber wie es halt immer ist, der Tod holt sich seine Leute und sie sind natürlich irgendwie verbunden, haben eine Verbindung zu dem Moment aus den 60ern. Darum sind sie jetzt auf der Liste. Genau, sie und ihre Familie und ihre Brüder ist noch der Tio, vom Tio Briones gespielt. Also ich habe ihn kennt aus Chucky, der Serie, wo vor ein paar Jahren gelaufen ist.
Also und, das ist eine Serie, wo aber auch auf der Chucky...
Chucky, die Mörderpuppe da. Ja. Und dann der Tony Todd, den kennt man einfach am Ende aus Candyman. Der hat auch noch eine Rolle. Ja, und dann, der Film, der bietet einfach genau, was du willst. Absurder Plot, was wieder irgendwie herausfindet, warum stehen sie auf der Abschlussliste vom Tod, wie, und dann, es gibt ja immer irgendeinen Weg, so einen theoretischen, wie man dem kann entkommen, oder? Und da ist es, zumindest haben sie das Gefühl, wenn man wie so, weißt, kurz stirbt und dann wiederbelebt wirst, also weißt irgendwie, ich weiß nicht, willst du trinken oder so, und dann kannst du dich wiederbeleben, dann bist du sozusagen... Für den Tod, der höckelt dich dann ab, oder? Yeah. Wenn du sozusagen tot gewesen bist. So, zumindest in der Theorie. Darum habe ich wollte die eigentlich gar nicht verraten, eigentlich all die Kills, weil das ist ja so wie das Lustigste. Aber es ist einfach witzig, die Hauptperson sieht dann nämlich, oder sie hat wie das Gefühl, sie weiß, was jetzt passiert, und das passiert aber nämlich nicht genau so gleich. Und sie hat dann immer sozusagen, sie sieht überall potenzielle Todesfälle, weißt du, irgendwie so, ah shit, der spritzt mit dem Wasser, der könnte, wenn er dort das berührt, elektrisch, dann wirst du gestromt und so, und die Leute nehmen es natürlich nicht ernst und, ey, herrlich. Und eben, ein bisschen viel CGI schon, aber ich finde gleich sehr schön. Im Trailer siehst du zumindest eine mit so einem Rasenmäher, weißt du, sie sind so eine Gartenparty und dann aus irgendeinem eingelassenen Flaschen fallen, die Scherben landet im Trinken innen mit anderen Eiswürfeln und dann schneidet es immer so an, weißt du, wenn es trinkt fast und dann doch nicht und schlussendlich landet es im Rasen und er steht drauf und dann kommt der Rasenmäher und der Rasenmäher macht halt, was er macht. Oh, mega gut. Oh, eine der besten Szenen ist, wenn sie im Spital sind und der eine ist allergisch gegen Erdnüsse und dann findet sie, hey, wir könnten doch so versuchen, dass du stirbst und ich tue dich dann wiederbeleben. Und dann isst er so ein Erdnüssli und dann hat es dort eben noch so ein MRI, weißt du, die Röhre, wo du reingehst, oder? Mhm. Und es wird eh nicht so funktionieren, aber offenbar irgendwas mit Magnet wird das zu tun haben, also so viel wird wohl schon stimmen. Und da wird dann der Magnet einfach so stark angedreht, weil er nicht abgeschaltet wird aus wieder so doofen Zusammenhängen, zieht es alles an. Und das ist ein ultra krasser Magnet. wir nehmen schon Wunder, wie viel Magnetwirkung so ein Teil wirklich hat. Vermutlich kannst du irgendwie von 10 cm irgendeine Büronadel anziehen und die zieht es an. Aber da zieht es alles an. Und ja, der eine hat halt auch ein bisschen Metall an sich und es wird mega gut. Es ist wirklich.
Es ist schon kreativ zum Teil.
Ja, ja, es ist wirklich. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gelacht.
Ich glaube, das würde ich als Nebenjob auch annehmen. So, du musst dir jetzt die Sachen ausdenken für die Final Destination der nächste.
Hey, ich meine, in Mortal Kombat müsst das dort ja auch, aber dort haben sie schon gesagt, das ist glaub, zum Teil schon ein bisschen übel. Also, weißt du, du schaust halt auch so ein bisschen für die komischen Röntgen-Kills halt echte so Szenen an. Das sagt mit der Zeit schon ein bisschen tough, für das du eigentlich ein lustiges Game willst machen. Ich weiß nicht, ob die das da auch machen müssen. Sehr witzig, eben, Regie hat da irgendwie der Zach Lipowski und Adam Stein geführt, haben jetzt nicht irgendwie grosse Filme gemacht, sie haben zusammen Kim Possible gemacht vor ein paar Jahren und Leprechaun, wie man es ausspricht, das ist ja auch so ein trashig 80er-Jahr-Horrorfilm, Dead Rising, eine Verfilmung von einem Game. Ich finde, es passt vom Niveau. Darum, genau, sehr lustig, wenn die Alte lustig gefunden hast, wirklich, wirst du auch hier, glaube ich, glücklich. Ja, dann springen wir noch eins weiter in unsere Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der
Spielecke. Genau, das habe ich gar nicht gesagt, glaube ich, nur kurz, aber er läuft immer noch im Kino. Also, ich glaube, ich bin nicht sicher, ob du schon irgendwas streamen oder mieten kannst. Aber im Kino läuft er immer noch. Genau, was du dir heimst zocken, und zwar auf dem PC aktuell nur, ist The Drifter. Du musst wirklich The Drifter eingeben. Es gibt auch das Game, das heisst Drifter und Hyperlight Drifter. Aber es ist The Drifter. Und es ist ein Game vom australischen Studio Powerhoof. Und es ist so ein pixeliges Point-and-Click-Adventure. Sieht wie so ein LucasArts-Adventure aus. Ich habe es sensationell gut gefunden. Weißt du, so Dark Synthwave Sound, weißt du, so dystopisch, spielt aber, glaube ich, schon irgendwie in der heutigen Zeit. Da bin ich nicht so ganz draus gekommen zum Teil. Du spielst eben so einen Drifter, so einen Landstreicher oder so. Also einfach einen, der Mick Carter, der halt immer so ein bisschen von Job zu Job pendelt und nicht wirklich irgendwo wohnt. Und fängt eben an in so einer, Frachtzug. Ist er am Mitreisen mit einem anderen zusammen und dann plötzlich Türen aufgerissen, der andere wird verschossen von irgendwelchen komischen Dingen. Es ist dann wirklich, fängt aber auch schon blutig an. Es ist wirklich nicht so upbeat, lustig immer wie, ich würde sagen, die meisten gefühlt. Die meisten Adventure-Games sind schon eher so ein lustiger Touch. Und das Game hat auch ein bisschen Humor, aber es ist schon ein bisschen ernster. Also jetzt nicht, es ist nicht voll psychomäßig, aber einfach, es schlägt einen ernsteren Ton. Hey, und dann ist mega gut, dann fängt es wirklich schon an mit, du bist auf der Flucht für eben einen Mord, von einem, wo der angehängt wird, weil es gibt irgendwie den Butcher, der eben andere Obdachlose umbringt und das haben sie jetzt das Gefühl, du bist das gewesen. Und gleichzeitig hat es irgendwelche komischen Hightech-Soldaten, weißt, mit ihren drei Nachtsichtkameras da, die irgendjemanden entführen. Dann ist deine Schwester ist plötzlich verschwunden, eine Reporterin, die sie aufdecken wollte, ist entführt worden. Und du versuchst, das Ganze aufzudecken. Und dann passiert schon relativ gleich, dass du, sie schmeißen dich ins Wasser irgendwie, weil sie dich eben auch aus dem Weg arbeiten wollen. Und dann merkst du, dann stirbst du eben nicht. Also weißt, dann kommt er wieder zurück und er erzählt es immer. Also er kommentiert das Ganze, hat mich recht an Max Payne erinnert, wo einmal so, weißt, so metaphorische Sprache genau nutzt so ein bisschen und das mega geil dramatisch in seinem australischen Akzent dann erzählt, wie er wieder irgendwie das Licht sieht und dann kommt er wieder und du weißt dann halt nicht wieso. Und das Gameplay ist aber sonst so Point-and-Click typisch, aber ich finde, weißt, mit einem mega guten Tempo. Du musst nicht irgendwie, es hat nicht pro Kapitel hat es nur immer so eine Handvoll Schauplätze. Du hast nicht irgendwie 10, wo du hin und her und alles mit allem kombinieren. Und es ist recht überschaubar, finde ich. Du sammelst ein paar Gegenstände und dann kannst du die mit Objekten kombinieren.
Ah, das ist geil. Ah, aber das liebe ich. Also wir haben ja gerade letzte bei der, wo wir über den Commodore 64 und Amiga und alles das Zeug geschwätzt haben, so. Man muss wirklich sagen, die LucasArts Games haben wirklich meine Liebe zu Games eigentlich entfacht. Vor allem Monkey Island. Und genau so das, auch Baphomets Fluch und Day of the Tentacle und all das, muss man dann sagen, auf welcher Plattform.
Hey, eben, also ich habe wirklich das auch, weil genau, ich habe die auch geliebt. Und, aber das hat mich wirklich, das hat mich sehr gepackt, weil es hat wirklich eine spannende Geschichte erzählt, wo hat dann gleich mega viele Wendungen drin und es läuft einfach immer. Und ich bin mega selten wirklich mal ein bisschen festgesteckt. Du hast selten viel Gegenstand und Dialoge finde ich auch noch gut gelöst. Du hast ja nicht so, weißt, so Textantworten, sondern es ist alles mit Bildern. Und dann klickst du einfach ein Bild an, wo dann irgendwie das Logo von einer Firma oder einer Person drauf ist. Und dann klickst du ein, zwei Mal und dann ist es ausgeraut und weißt, bei dieser Person gibt es jetzt nichts mehr zu machen.
Ja, das und ist schon cool.
Im dümmsten Fall machst du halt, kombinierst du alles durch, oder?
Ja.
Und die Rätsel sind auch eben das eine, was ich im Review geschrieben habe, eben so, du kommst dann so ein Kassettchen rüber von einem, wo irgendwie, ich glaube, bei einem, der umgebracht worden ist, findest du ein Kassettchen und dann hat es bei deiner, im Haus von deiner Schwester, hat es halt einen Anruf beantwortet noch. Aber dann ist wie so, der hat zwei Kassettchen und das mit wo es eigentlich rein tut zum Abspielen, also dort, wo sozusagen die Anrufe drauf aufgenommen werden, das ist eben festgeklemmt, das Kind haben, oder? Und zur Sicherheit und so. Und dann tust du es halt unten dran rein, wo eigentlich die vorgesprochene Antwort drauf wäre. Hey, ich meine, ich habe nie einen Anruf beantwortet, aber so funktioniert die offenbar. Und dann tust du es dort drauf und dann kannst du es aber nicht abspielen. Das heisst, du musst zuerst das Handy von der einen holen und dann dort drauf anrufen und dann spielst du die Nachricht ab und dann kommst du weiter. Also es ist... Und ey, was ich wirklich geil finde, der Stil. Ey, ich finde, die Szenen sind so gut gemacht, weißt, so visuell mit, es ist ja nur so Pixel-Optik, nur, oder, in Anführungszeichen. Aber mega geil, alles so. Sie nennen es Grindhouse, australische Grindhouse, Pulp, so irgendwie beschrieben sie es. Ich finde, es hat so ein Film Noir, hätte ich es jetzt beschrieben, ist vermutlich technisch falsch. Aber halt, weißt, es regnet oft und ist, meistens ist es in der Nacht. Und eben so schön ausgeleuchtet und jede Szene kannst du dir gut merken. Hat mega gute Wechsel, hat nicht mega viele Personen und wirklich recht spannend und auch so ein bisschen schwere Themen mit, du merkst auch, er hat irgendwie mit ein Kind kam mal und seine Ex-Frau und dort hat eben auch ein Leichen im Keller und eben halt immer die Mischung zwischendurch, wo, da hat es einfach so eine Szene, wo ich wirklich gefunden habe, jetzt erinnert es mich ein bisschen an Saw, wo er irgendwo komisch gefesselt ist und finde so, jetzt ist ein Dark Twist da und es ist aber nie wirklich so krass düster, aber es stirbt schon auf brutale Weise eigentlich. Aber es ist so Pixel, oder? Also du siehst dann nicht viel.
Aber so das Pixel, ich finde irgendwie, also ich verstehe so den Reiz ein bisschen von der Nostalgie und Pixel-Charme und so, aber da ist jetzt, also ich schaue mir gerade die Bilder nochmal an und so von dem Artikel, es ist auch wirklich extrem, also wie so frühe Grafik, oder? Du erkennst jetzt zum Teil fast Sachen.
Also die Augen sind ein Pixel.
Ja, genau. Ist das nicht denn fast zu schlecht?
Ich meine, das ist ja eh Geschmackssache, oder? Aber ich finde, sie muss auch schön gemacht sein, aber das habe ich wirklich richtig geil gefunden und ich habe es auch auf dem grossen Fernseher gezockt, wo so dann wirklich Pixel dann wirklich riesig sind. Aber ich finde es wirklich, die Bilder sind so schön und vielleicht muss man es auch in Bewegung mal anschauen, aber ich habe es wirklich, eben zusammen mit dem Sound, es hat so einen guten Soundtrack, schon im Menü kommt so ein, wirklich so ein geiler Sound, mega gut gemacht und ich habe irgendwie 9 Stunden gehabt, glaube ich, das Ganze und das wirklich am Schluss schade gefunden irgendwie. Ich hätte gerne weitergezockt irgendwie.
Geil.
Huere gut gewesen, wirklich, also hat mich überrascht. Der Drifter, eben kommt heute, wo der Podcast rauskommt, kann man sich kaufen, ich weiß nicht, was der Preis ist, aber es... Das kostet irgendwie um die 20 Stutz, schätze ich jetzt mal. Wirklich, wenn man so Adventures gut findet und einfach so ein bisschen das Setting. Müsst ihr euch geben. Der Drifter. Ja, also, dann wären wir da am Ende. Nächste Woche schmeißt ja du den Laden, Flo.
Yes.
Das heisst, wenn es eskaliert, könnt ihr direkt euch bei ihm melden. Und sonst danke ich euch fürs Zuhören und euch fürs Mitmachen. Tschüss miteinander.
Ciao,
ciao zusammen.